Herzlich willkommen zur heutigen Bibelstunde im Mutterhaus. Mein Name ist Schwester Ursel Neuhaus und damit genug der Vorstellung zu meiner Person. Heute ist ein natürlich denkwürdiger Tag in unserer deutschen Geschichte. Wir haben es schon heute früh gehört, all die Tage vorher schon. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Ein Jahr später war die Wiedervereinigung in Deutschland und ich staune mit Ihnen darüber, was für ein Geschenk Gottes an unser Volk. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das steht so heute für uns Schwestern über diesem Tag und ich denke für viele von uns. Der 9. November 1938 gehört dagegen zu den dunkelsten Kapiteln der deutschen Geschichte. In der Reichspogromnacht brannten jüdische Geschäfte und Synagogen und die nachfolgende Katastrophe des Holocaust hält uns demütig und wach, dass sich so etwas nicht wiederholt. Über allem aber steht Gottes Barmherzigkeit und die Kraft der Vergebung durch unseren Herrn Jesus Christus. Dass heute wieder Juden in unserem Land leben, ja, dass es messianische Gemeinden in unserem Land gibt, das macht uns dankbar und wir loben unseren Herrn, der die Gemeinde Jesu und die Juden, die ihn als Messias anerkennen, zusammenführt. Und es wird auch einen Tag geben, wo alle Juden ihn erkennen werden. Als den Herrn. Dafür setzt sich die Christusbewegung Lebendige Gemeinde ein. Ein breites Netzwerk innerhalb der evangelischen Landeskirche in Württemberg. Und heute begrüßen wir ganz herzlich den Geschäftsführer der Christusbewegung Lebendige Gemeinde, Pfarrer Rainer Hohlweger, in unserer Mitte. Er wird die Bibelstunde halten. Und als ich ihn fragte, ob er denn einen Liedwunsch hätte für die Bibelstunde, da hat er ziemlich spontan gesagt, ja, es wäre schön, wenn wir dieses Lied, das Pfingsten hier gesungen wurde, 10.000 Gründe singen könnten. Und ich finde, das passt zu diesem Tag. Wir haben mehr als 10.000 Gründe, unseren Herrn zu loben und ihm zu danken. Und dieses Lied, das wollen wir nach dem Gebet miteinander singen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine Barmherzigkeit, für deine Vergebung und für deinen Segen, den du vor 25 Jahren sichtbar über uns ausgegossen hast. Danke, dass die Wiedervereinigung von Ost und West ein erster Schritt war und durch die Montagsgebete vieler möglich wurde. Bitte hilf uns allen gemeinsam, dass in unserem Land ein Hunger nach dir und deinem Wort aufbricht und fang bei uns an. Lass auch diese Bibelstunde dazu dienen, dass wir offen und vertrauend dein Wort hören und umsetzen. Amen. Und nun wollen wir dieses Lied miteinander singen. Schwester Cornelia wird uns leiten.
Ja, viele kennen es ja auch schon vom Sommer, nicht nur vom Pfingstjugendtreffen. Wir haben es auch im Bibelkurs einige Male gesungen. Deshalb, ob Gottes Liebe sie hält. Und da hinein hat uns Paulus, der oft in einem System gelebt hat, wo ihm die Freiheit eingeschränkt war und ihm genommen, seinen Bewegungsfreiraum genommen, hat er gesagt, und Theologen nennen diesen Abschnitt das Hohelied der Heilsgewissheit. Wir finden das in Römer 8, Vers 31 bis 39 und das möchte ich jetzt lesen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Den beten wir an. Anbetung bringen wir dir, Jesus, Gottes Lamm. Wir singen dieses Lied, ist die Nummer 30 nebendran.
10.000 Gründe zum Danken und einer ist ganz gewiss immer, auch wenn die Technik funktioniert. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen heute auf Psalm 74 blicken darf. Mit dem Thema, wenn Gott Verfolgung zulässt. Ich weiß nicht, wem von Ihnen Psalm 74 schon vertraut ist. Es hat einen ganz bestimmten Grund, dass ich diesen Psalm ausgewählt habe. Natürlich heute am 9. November, da gäbe es mehr als 10.000 Gründe zum Danken. Auf der einen Seite im Blick auf die unblutige Revolution, eine der ganz wenigen in der Geschichte der Menschheit überhaupt, die wir hier in Deutschland erleben durften. Auf der anderen Seite Psalm 74, ein Klagepsalm. Ganz gewiss nicht deshalb, weil wir als Deutsche, selbst wenn wir Grund zum Danken haben, einfach immer auch einen Grund zum Klagen finden. Sondern deshalb, weil mir das gerade heute an diesem Datum des 9. November, das ja durchaus ein vielschichtiges, äußerst vielschichtiges Datum in der deutschen Geschichte ist, sehr wichtig war, auch diese andere Ebene aufzuzeigen und mit einzubeziehen. Und das eben auch vor dem Hintergrund, dass Verfolgung, dass Unterdrückung eben nichts ist, was vor 25 Jahren aufgehört hätte, sondern etwas, das wir gerade in unseren Tagen und in unseren Wochen sehr akut und für viele von uns sehr bedrängend auch erleben. Werner Reuter aus Gülstein, manche wissen es, organisiert in diesen Tagen eine Hilfsaktion in den Nordirak. Allein im Gebiet der Stadt Dohuk, eine Stadt etwa so groß wie Böblingen, sind derzeit über 700.000 Flüchtlinge, die Unterschlupf suchen. Menschen, die alles verloren haben. Christen, deren Häuser zerstört worden sind, deren Kirchen niedergebrannt worden sind. Und weil wir nun gerade in diesen Tagen ein solches für mich Wechselbad der Gefühle haben, war es für mich wichtig, auf Psalm 74 zu blicken und von den Psalmen zu lernen, wie gehen wir auch mit solchen Situationen um und was heißt das aber auch für unseren Blick auf die Geschichte, gerade auch dort, wo wir zum Danken haben. In seiner Studienbibel hat Dietrich Bonhoeffer Psalm 74, Vers 8 unterstrichen und daneben eben dieses eine Datum geschrieben, das wir vorher auch schon gehört haben, den 9. November 1938. Und dort in Psalm 74, Vers 8 lesen wir, sie verbrennen alle Gotteshäuser im Land. Ich möchte deswegen nachher auch nicht vergessen, dass ich vor allem für unsere jüdischen Geschwister mit dem 9. November eben das auch verbindet. Ich möchte Sie jetzt mit hineinnehmen in den Psalm, in dem Israel seine Klage über die Zerstörung des Tempels vor Gott bringt. Ein Psalm, der sich wie kein anderer auch dann mit dem 9. November 1938 verbunden hat. Wir wollen gemeinsam auf die Worte von Psalm 74 hören. Und weil die Psalmen Gebete sind, das Gebet und Gesangbuch Israels und das Gebet und Gesangbuch der christlichen Kirche, möchte ich diesen Psalm beten und ich bitte Sie, diesen Psalm mitzubeten. Ich darf Sie bitten, dass die Männer mit mir beginnen und die Frauen jeweils die rot unterlegten Verse mitbeten und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Wir beten. Gott, warum verstößt du uns für immer und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Richte doch deine Schritte zu dem, was so lange Wüste liegt. Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. Hoch sieht man Äxte sich heben, wie im Dickicht des Waldes. Sie verbrennen dein Heiligtum, bis auf den Grund entweihen sie die Wohnung deines Namens. Brechen in ihrem Herzen, lasst uns sie ganz unterdrücken. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. Ach Gott, wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der Feind deinen Namen immerfort lästern? Gott ist ja mein König von Alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Du hast dem Leviathan die Köpfe zerschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Getier. Du hast Wellen und Bäche hervorbrechen lassen und ließest scharfe Ströme versiegeln. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Du hast Gestirn und Sonne die Bahn gegeben. So gedenke doch, Herr, wie der Feind schmäht und ein törichtes Volk deinen Namen lästert. Gedenke an den Bund, denn die dunklen Winkel des Landes sind voll Frevel. Mach dich auf, Gott, und führe deine Sache. Denk an die Schmach, die dir täglich von den Toren widerfährt.
Vergiss nicht das Geschrei deiner Feinde, das Toben deiner Widersacher wird je länger und je größer.
Herr, segne dein Wort an deiner Gemeinde. Amen. Das ist der Psalm, mit dem sich Israel an eine der schlimmsten Katastrophen in seiner Geschichte erinnert. An die Zerstörung des ersten Tempels, an die Zerstörung des Tempels von Salomo. Im Jahr 587 vor Christus, nach über 300 Jahren, wird der Tempel in Schutt und Asche gelegt. Und in diesem Psalm finden wir die Antwort von Israel auf dieses Ereignis und gleichzeitig die Art und Weise, wie Israel mit dieser Katastrophe im Gebet umgeht. Lasst Sie uns den einzelnen Versen entlang gehen. Am Anfang steht die Frage, die auch wir immer angesichts des Leidens formulieren. Warum? Warum dieses eine Wort, das steht für unser ganzes Unverständnis, wenn Gott Dinge so fügt, dass unsere Welt aus den Fugen gerät. Wenn Gott Dinge auf den Kopf stellt, die wir nicht wollen und mit denen wir nicht rechnen. Und hier in dem Psalm ist dann auch vom Zorn Gottes die Rede. Warum verstößt du uns für immer und bist so zornig auf die Schafe deiner Weide? Die Vorstellung, dass Gott auch zornig sein kann, das ist für uns von Jesus Christus her ja nicht selbstverständlich, weil wir in Jesus Christus den Gnädigen, den Barmherzigen Gott erleben, den Gott, der uns voller Liebe zugewandt ist. Und dennoch müssen wir einfach sehen, es gibt auch die andere Rede von Gott, nicht nur im Alten, auch im Neuen Testament, auch bei Jesus. Und wenn wir uns selber fragen, wann werden wir denn zornig? Wann bricht sie denn bei uns hoch die Wut, dass wir am liebsten hineinschlagen möchten? Dann gibt es da sicher auch Situationen, an die Sie sich erinnern. Wenn Sie mit Menschen zusammen sind, vielleicht sogar in der eigenen Familie, als Familienvater weiß ich, wovon ich rede, wenn man ermahnt und ermutigt, wenn man versucht, klare Regeln zu setzen und sie werden gebrochen. Man wird hintergangen, enttäuscht. Das sind so Momente, wo dann einem auch die Wut hochkommt, wo man wirklich sich beherrschen muss, damit der Zorn nicht ausbricht. Hier hat es auch noch eine weitere Bedeutung. Im hebräischen Urtext steht da auch: Gott, warum raucht dein Zorn über uns? Das Hebräische ist ja eine sehr bildhafte Sprache und das Bild für Zorn ist im Hebräischen das Bild eines Feuers, das qualmt. Und wir sehen Jerusalem, wir sehen den Tempel in Schutt und Asche liegen und die Beter haben wahrscheinlich noch dieses Bild vor Augen, die dunklen Rauchwolken. Ich denke, wer von Ihnen schon mal einen Brand miterlebt hat, und damals gab es ja noch keine Feuerwehr wie im heutigen Sinn, für den ist das besonders eindrücklich, wie lange noch diese Rauchschwaden über dem Ort stehen und die weithin über alle in die ganze Gegend zu sehen sind. Und für Israel war das ganz eindrücklich, ein Bild für den Zorn, ein Bild für dasjenige, was nun eben auch Gott dazu veranlasst hat, seine Hand zurückzuziehen. Israel hatte ja rund 130 Jahre vorher zur Zeit Jesajas eine wunderbare Bewahrung erlebt. Die Assyrer waren 722 bis kurz vor die Tore Jerusalems gekommen. Das war zu Zeiten des Propheten Jesaja. Und auf wunderbare Weise ist Jerusalem bewahrt worden. Jerusalem wurde nicht eingenommen, der Tempel wurde nicht zerstört. Es brach vermutlich eine Epidemie bei den Belagerern auf und sie zogen sich wieder zurück. Und seit damals, dieser Zeit, gab es auch so eine Tendenz in Israel, die sich auch in manchen Psalmen niederschlägt. Der Gott Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Wenn Israel Jerusalem hat und in Jerusalem der Tempel steht, wo Gottes Name wohnt, dann kann uns nichts passieren. Und es war der Prophet Jeremia, der gesagt hat, verlasst euch nicht auf formale Sachen. Verlasst euch nicht darauf, dass ihr den Tempel habt und Opfer darbringt, sondern verlasst euch darauf, dass ihr Gott sucht von ganzem Herzen. Verlasst euch darauf, dass ihr seine Gebote haltet und nach ihm fragt. Und immer wieder dieser eine Satz, verlasst euch darauf, dass ihr Recht schafft den Witwen und Waisen, den Elenden und Unterdrückten. Denn wenn ihr den Schwachen Gerechtigkeit erweist, wird auch Gott euch Gerechtigkeit erweisen. Und das war ein Satz, der in Israel unterging. Und das war ein Satz, mit dem die Propheten das gedeutet haben, weil ihr Gott und seine Gebote vergessen habt, weil ihr euch in falscher Sicherheit gewiegt habt, darum lässt Gott sein Gericht über euch kommen. Darum zieht er seine Hand von euch ab. Und trotzdem, es fällt mir auf, in diesem Psalm, an dieser Stelle, der Beter spricht das an, dass Israel schuldig geworden ist. Es ist vom Zorn Gottes die Rede, aber mitten in dieser Situation, in diesem Leid, erfolgt nun keine tiefergehende Analyse, wo haben wir gesündigt, wo müssen wir umkehren, sondern in dieser Stunde der höchsten Not ist der einzige Schrei an Gott, wende dich wieder zu uns. Es ist dieser verzweifelte Sehnsuchtsschrei nach der Nähe Gottes. Herr Gott, wir können nicht ohne dich bestehen, wir brauchen deine Nähe. Und wir als Volk, wir können nicht leben, wenn deine Hand nicht bei uns ist. Israel weiß, dass Gott zornig werden kann, aber diesmal hat der Zorn eine neue Dimension. Warum verstößt du uns für immer? Israel hatte bis dahin viele Krisen. Ich hatte vorher bereits die Zerstörung des Nordreichs angesprochen. Aber auch, wenn man die Geschichte des Königreiches Israel anschaut, es ist ein Auf und Ab von militärischen Bündnissen, von Niederlagen, von wirtschaftlich besserer und wirtschaftlich schlechterer Situation. Aber mit diesem Datum, mit der Zerstörung des Tempels, geschieht in der Geschichte Israels ein neuer Punkt. Mit der Fortführung der sprichwörtlich gewordenen oberen 10.000 in das babylonische Exil erleidet Israel einen Aderlass in seiner Bevölkerung, in seiner Kultur, der unvergleichlich ist. Und das nehme ich mit von Israel. Wir beobachten, dass in den Psalmen ein Wechsel stattfindet. Wenn Sie die Psalmen mal lesen, vom Psalm 1 bis 72, bis 73 in einer gemütlichen Stunde, dann werden Sie feststellen, Klagepsalmen des Volkes, wo das ganze Volk die Not vor Gott bringt, die sind vorher relativ selten. Wenn ich richtig gesehen habe, dann ist das in Psalm 44 der Fall. Und ansonsten sind es immer die Psalmen des Einzelnen, ein Einzelner, der seine Not vor Gott bringt, oft auch angelehnt an Situationen aus der Biografie Davids. Das ändert sich mit Psalm 74. Das ist einer der ersten großen Klagepsalmen, wo ein ganzes Volk zusammensteht vor Gott, gemeinsam betet und der Psalm auch so formuliert ist, dass es ein Klagepsalm des Volkes ist. Und das Volk, es blendet Schuld nicht aus, der Zorn Gottes ist bewusst, aber im Mittelpunkt steht eben nicht die eigene Umkehr, nicht unser Handeln. Manchmal haben wir ja auch den Eindruck, wenn wir gesündigt haben, zieht Gott seine Hand von uns ab. Und wir denken, dann müssen wir besser werden. Dann muss ich von meiner Sünde ablassen. Dann muss ich erst wieder in Vorleistung kommen, bis Gott mich wieder hört. Israel sagt, ich weiß, wir sind furchtbar. Ich weiß, du hast allen Grund, über uns zornig zu sein, aber wir sind dein Volk. Und du hast uns versprochen und wir haben es in den Psalmen schriftlich, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und bei diesen Verheißungen packt Israel seinen Gott. Es sagt, wir sind Sünder. Wir haben versagt. Aber jetzt in dieser Situation haben wir keine andere Hoffnung, als dass du selber eingreifst, dass du selber wiederkommst. Richte deine Schritte zu uns. Israel erinnert Gott an die Verheißungen. Und das Nächste ist, sie beschreiben ihre Not. Und es hilft, Not ganz konkret beim Namen zu nennen. Dass Gottes Name entweiht wird, ist der eigentliche Skandal. Bis auf den Grund entweihen sie die Wohnung deines Namens. Der Tempel war ja mit Gold verkleidet. Und die Babylonier haben nun die Goldverkleidung mit Äxten abgeschlagen und das kostbare Bauholz des Tempels abtransportiert und was noch übrig war, in Schutt und Asche gelegt. Gottes Name, mit dem er sich Mose offenbart hat, heißt ja eigentlich, ich bin, der ich bin. Ich war, der ich war und ich werde sein, der ich sein werde. Und Israel hat das immer so gehört und hat es auch hören dürfen. Ich bin, der ich bin für dich. Ich bin bei dir. Ich bin da. Und dieses Versprechen wird nun zerhackt, mit Äxten zerschlagen. Gott ist nicht mehr da. Sein Tempel ist nicht mehr da. Da, wo viele über Jahrhunderte gebetet haben, da ist jetzt nur noch Schutt und Asche. Als damals die Stiftskirche in Herrenberg so ganz leicht den Hang herunterrutschte, da hat jemand, ich glaube es war Dekan Eisenhardt, eine Postkarte von Herrenberg entworfen, ohne Stiftskirche. Das Panorama der Stadt ohne die vertraute Silhouette. Und wenn ich denke, was für uns in Herrenberg die Stadt ohne die Stiftskirche wäre, der Ort, an dem Generationen von Familien ihre Kinder zur Taufe gebracht haben, wo sie konfirmiert wurden, wo ganze eine Stadtgeschichte vor ihren Gott kam, gebetet hat, wo man Geschichte aus jeder Steinfuge ablesen kann. Und wenn man sich vorstellt und das alles wäre zerstört worden. Und es gab das im Krieg, dass Kirchen von Bomben getroffen wurden, dass sie in Schutt und Asche gelegt wurden. Die Leonhardsgemeinde, wo ich Vikar war, hatte nicht das Glück wie die Herrenberger Stiftskirche. Da war sehr wenig davon übrig, oder die Stiftskirche in Stuttgart. Und man weiß, was das mit Menschen macht, wenn sie ihren Ort verlieren, wo sie doch auch ein Stück Heimat im Glauben gefunden haben. Und das war für Israel genauso. Es sind ja nicht nur Steine und Mauern. Es sind Emotionen, es sind Erfahrungen, es sind Erinnerungen, die sich damit verbinden. Hier verliert Israel nicht nur ein Gebäude, sondern hier verliert Israel ein Stück seiner Identität. Und die Christen in Syrien und im Nordirak machen genau das mit, dass ihre Glaubensorte ihnen genommen werden, dass ihre Gotteshäuser verbrannt und zerstört werden, dass ihre eigenen Häuser in Schutt und Asche liegen. Diese neue Dimension bringt Israel in diesem Psalm zur Sprache. Sie sprechen in ihren Herzen, lasst sie uns ganz unterdrücken. Es geht nicht nur darum, einem politischen Gegner einen Dämpfer zu verpassen. Das hatte Israel vorher ja auch und das kennen wir aus Kriegen ja zur Genüge. Dass man den Gegner demütigt, dass man ihm Reparationsleistungen aufzahlt. Israel erkennt, die Verfolgung bekommt mit der Zerstörung des Tempels eine neue Dimension. Eine Dimension, die bis an die Wurzel der Substanz des Volkes geht. Und eine Dimension, die bis heute anhält, wenn die Hamas erklärt, wir geben nicht eher Ruhe, als bis wir die Israeliten ins Meer getrieben haben und einen selbstmörderischen Krieg anzettelt. Es beginnt damals, 587, und Israel sieht das in aller Schärfe und sagt, es geht nicht nur um uns als politischen Gegner, es geht gegen Gottes Volk. Es fängt da an, aber es hört da nicht auf. Es setzt sich fort in der Unterdrückung durch die Perser, durch die Griechen, durch die Römer. Und es nimmt dann seinen Ausgang mit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 135 nach Christus. Unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da. Ganz konkret bezieht sich das wahrscheinlich darauf, dass der Prophet Jeremia, der bis dahin immer noch das Wort Gottes klar verkündigt hat, eben auch nicht mehr in Jerusalem ist, sondern zu den Vertriebenen, die nach Ägypten geflohen sind, gehört. Kein Prophet, keine Zeichen. Nicht nur der Tempel ist zerstört. Klammer am Rande, die Gotteshäuser, wir wissen nicht genau, was damit gemeint ist, weil Synagogen gab es zumindest nach unserer Kenntnis erst danach im Exil, die entstanden sind. Welche Gotteshäuser hier angesprochen werden, ob hier spätere Erfahrungen mit einfließen oder ob damit Städten wie Bethel, andere Erinnerungsorte gemeint sind oder ob es doch vielleicht schon auch vor dem Exil Vorläufer von Synagogengottesdiensten mit Lesungen, mit Gebeten auch jenseits des Tempels gab, das ist einfach noch offen. Wie lange? Wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der Feind deinen Namen immerfort lästern? Warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte aus dem Gewand. Und das müssen sie sich jetzt einfach bildlich mal geben. Wir würden sagen, Herr, warum stehst du mit den Händen in Hosentaschen daneben? Der Israelit, der seine Hand im Bausch des Gewandes hat, ist der, wie wenn wir die Hände in der Hosentasche haben, eben dasteht und wartet. Und er sagt, Israel, das kann doch nicht sein, Herr. Wir gehen hier zugrunde. Dein Volk wird bis ins Mark angegriffen und ein unglaublicher Hass trifft uns. Und du stehst daneben, untätig. Und ich denke, sie ziehen mit mir auch eben diese Linien aus zum 9. November 1938, der Höhepunkt dieser Verfolgung. Das Volk Israel hat keinen 9. November, aber es gibt den 9. Av. Und in der rabbinischen Tradition ist der 9. Av der Tag, an dem der Tempel zerstört wurde. Bis heute feiern die Juden den 9. Av als einen Tag des Gedenkens an die Zerstörung. Es sind insgesamt 5 Gedenkpunkte, in denen in den Synagogen gedacht wird. Das erste, die Ankündigung an Mose, dass das Volk noch 40 Jahre in der Wüste zu wandern haben. Und Sie kennen meinen berühmten Spruch, der auch nicht von mir ist, aber der mir einfach eindrücklich ist, wenn das Volk Israel konsequent in eine Richtung gelaufen wäre, läge das gelobte Land heute in Schottland oder in Norwegen. Das ist ungefähr so die Distanz, die man in 40 Jahren zurücklegen kann. Und daraus merkt man, wie viele Schlaufen, wie viele Umwege, wie viele Kreise Israel ziehen musste, bis sie in das gelobte Land gehen durfte. Und dann der erste Schock, die Zerstörung und die Vertreibung aus diesem Land. Israel, das nie mehr das war, was es einmal war, zur Zeit Davids, zur Zeit Salomos und zur Zeit der davidischen Dynastie. Das hat Israel nie wieder erreicht seit 587 mit der Ermordung des letzten davidischen Königs. Dann das zweite Trauma, die Zerstörung des zweiten Tempels durch die Römer im Jahr 70 nach Christus. Und vor allem für das rabbinische Judentum, das sich ja auch erst im Gegenüber zum Christentum erst gebildet hat. Man muss sich klar machen, dadurch, dass es nun diese Juden gab, die an Jesus als den Maschiach, als den Messias glaubten, waren auch die Synagogen, die nicht an Jesus glaubten, gezwungen, ihre Religion immer mehr zu definieren. Und es gab einen Aufstand, wo einige der Rabbinen dachten, das ist jetzt der Messias. Das war Josef Bar Kochba, zu Deutsch der Sternensohn, der diesen Aufstand gegen die Römer anzettelte und der eben nicht der Messias war, sondern der von den Römern im Jahr 135 ermordet wurde. Und infolge dieses Aufstands wurde den Juden jegliches Recht der Selbstverwaltung genommen. Damals entstand die Syria-Palästina und bis auf lange Jahrhunderte behielt dann Palästina diesen römischen Namen und wurde Israel aus der Landkarte getilgt bis 1948. Und machen wir uns klar, 587 war der Beginn, der Auftakt einer Verfolgung. Und auch wenn wir den 9. November oft isoliert sehen und uns fragen, wie konnte das denn passieren? Für das Volk Israel und für viele Juden ist es nur ein Stein, wenn auch ein furchtbarer Stein eines jahrtausendealten Hasses gegen sein Volk. Und lassen Sie mich auch sagen, es war damals dann auch die Zeit der ersten Christenverfolgungen, 135, etwa 200 Jahre lang. Aber Christenverfolgung war für uns doch bis vor 50, 60 Jahren ganz oft nur etwas, was wir eher aus der Kirchengeschichte kannten. Wo Christen verfolgt wurden, da war es später doch überwiegend von anderen Christen. Dass es Streitigkeiten gab zwischen Kaiser und Papst, unter denen Christen zu leiden hatten. Dass es Meinungsverschiedenheiten gab, unter denen verschiedene Frömmigkeitsstile zu leiden hatten. Ganz selbstverständlich auch die Religionskriege nach der Reformation, der Dreißigjährige Krieg oder dann später die Auseinandersetzungen in England mit den Fluchtbewegungen nach USA, bei uns die Fluchtbewegungen nach Russland, wo dann die Rechtgläubigen, wenn sie hier verfolgt wurden oder jeweils in ihrem Sinne Rechtgläubigen, ausgewandert sind. Aber das Maß, wie wir es jetzt sehen, das Maß, wie es in Nordkorea, in China, in Russland, im Sozialismus, im Kommunismus begonnen hat, das Maß, wie wir es jetzt sehen in muslimischen Ländern, das ist etwas vollkommen Neues. Und ich denke, wir sollten uns das durchaus immer wieder bewusst machen, aber eben auch vor dem Hintergrund des jahrtausendealten Hasses gegen Gottes Volk. Und bitte, bitte nicht im Sinne einer Ersatztheologie, dass Israel ersetzt worden sei durch die Gemeinde und die Verfolgung Israels nun zu Ende sei und die wahre Gemeinde, das wahre Volk Gottes verfolgt würde. Das wäre bitterster Zynismus. Aber wenn wir den verfolgten Christen heute gedenken, dann will und muss ich das auf dem Hintergrund der verfolgten Juden, auch durch uns Christen. Die schlimmsten Verfolgungen, die Juden erfahren haben, sind durch Christen geschehen. Und das sollen und müssen wir mithören, gerade in unseren Bestrebungen, mit messianischen Geschwistern Gemeinschaft zu halten und über ihnen auch im Dialog zu bleiben mit den Synagogen. Machen wir uns nichts vor. Für unsere jüdischen Geschwister in den Synagogen sind auch die messianischen christlichen Bewegungen nichts anderes als der Versuch, Israel seiner Identität zu berauben. So sieht es Israel und so sollen und müssen wir das respektieren, in aller Demut. Und dennoch will ich auch von Israel lernen, wie sie es geschafft haben, inmitten der Verfolgung festzuhalten. Was hat ihnen Kraft gegeben, durchzuhalten, festzuhalten? Es ist die Erinnerung an das, was Gott tut, in der Natur und in der Geschichte. Was wir erleben in Syrien, im Nordirak, was Israel erlebt hat, das ist Chaos pur. Keine Ordnung. Und Israel hat das verglichen mit der Zeit am Anfang der Schöpfung. Als die Erde ein Tohu wa Bohu war. Und Israel sagt, und damals hat Gott es geschafft, eine Ordnung hineinzubringen. Sie haben, Gott hat die Urkräfte hat er vernichtet. Er hat das Meer gespalten, das heißt, er hat da, wo vorher nur Wasser war, Land geschaffen. Da, wo wir keine Hoffnung sehen, wo wir sagen, es ist kein Land in Sicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat Israel gesagt, und doch, unser Gott kann. Wo wir kein Land in Sicht sehen, da kann unser Gott Land schaffen. Und er hat es getan und er wird es wieder tun. Und wo wir sagen, es sind teuflische, dämonische Kräfte am Werk. Drachen, die Urdrachen der Tiefe. Da bekennt Israel, Gott hat den Drachen die Köpfe gespalten. Wir Christen hören das ja auch immer mit. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er hat in Christus der Sünde bereits ein Ende gemacht. Auch wenn die Zeit schon vorangeschritten ist, nur Klammer auf. Ich kann mir auch vorstellen, dass das damals in Israel auch und im ganzen Alten Orient diese Vorstellung von Urzeitdrachen nicht von ungefähr kam. Wir finden ja bis heute Knochen von Dinosauriern, riesige Knochen. Und wie anders sollten sich die Menschen das damals erklären, dass es eben diese diese Ungetüme gegeben hat. Und auch das Bewusstsein gegen diese Monster hätten wir keine Chance gehabt. Gut, dass Gott es gefügt hat, dass der Mensch auf die Erde kam. Ich springe hier zum letzten Vers. Und man meint, warum hört das so auf? Dieser Appell an Gott, mach dich auf. Vergiss nicht das Geschrei deiner Feinde, das Toben deiner Widersacher wird je länger, je größer. Punkt. Da ist kein Umschwung. So hört dieser Psalm auf. Und das ist wie ein schräger, schriller Akkord. Und an dieser Stelle ist es einfach auch gut, den Kontext der Psalmen immer mitzuhören und das zu lesen. Ich will das nur in aller Kürze und im Überblick zu machen. Psalmen, lesen Sie Psalmen bitte immer im Kontext. Der Psalm davor und der Psalm danach sind in der Regel wie ein Kommentar zum Psalm in der Mitte. Und Psalm 73, dem Psalm der Jahreslosung, ist vielen von Ihnen präsent. Die Anfechtung beim Glück des Gottlosen. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Die Klage vor dem entweihten Heiligtum. Hört nicht damit auf, sondern es geht dann weiter. Gott ist Richter über die Stolzen. Und der Psalm beginnt, wir danken dir, Gott. Wir danken dir für deine Nähe. Das ist der erste Vers von Psalm 75. Und den muss man mithören. Und es geht dann weiter. Gott als Richter über die Stolzen. Trost aus Gottes früheren Taten. Schuld, Gericht und Gnade in Israels Geschichte. Der Trost aus der Natur und der Trost aus dem Heilshandeln Gottes in der Geschichte waren immer die Säulen, an denen sich Israel mitten in der tiefsten Verfolgung festgehalten hat. Und das möchte ich lernen und das möchte ich mitnehmen von Israel. Das möchte ich mitnehmen angesichts von Verfolgung, dass ich sagen darf, Gott ist größer. Und wenn ich in die Natur sehe und wenn ich sehe, was er dort geschaffen hat und schafft, Tag für Tag, jeden Morgen neu, dann will ich diesen Gott anbeten, auch wenn mir das Lob im Halse stecken bleibt, auch wenn ich manchmal nicht zum Lob Gottes durchdringe. Wenn ich sehe, was Gott in der Geschichte getan hat, auch in unserer Geschichte, auch mit dem Mauerfall, dann will ich ihn dafür preisen. Es geht ganz gewiss nicht darum, die Rolle der Kirchen hochzujubeln oder hochzustilisieren während der Wende. Die war mit Fug und Recht, sagen das viele, umstritten. Aber dass damals, 1989, keinem der Soldaten die Nerven durchgingen, die bei den Friedensdemonstrationen am Rande mit den Maschinengewehren standen, dass keiner die Nerven verloren hat und abgedrückt hat, dass die Blutkonserven, die die SED schon gelagert hatte in den Krankenhäusern, weil sie mit einem Massaker gerechnet hatten, dass die nicht zum Einsatz kamen, anders als im selben Jahr in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedens, vergessen wir das nicht. Dass das nicht geschehen ist in unserem Land, dafür können wir Gott nur auf Knien danken. Und dafür sollten wir auch dankbar bleiben, dass wir das nicht vergessen, auch an diesem Tag. Aber es war mir wichtig, das vor diesen Hintergrund zu rücken. Ich möchte schließen und zusammenfassen. Klagen heißt nicht nur zu jammern, sondern Gott an seine Verheißungen zu erinnern, ihn zur Umkehr zu bewegen, ihn festzulegen auf das, was er uns auch in Christus zugesagt hat. Not beim Namen nennen im Gebet, gemeinsam, als Volk, als Gemeinde. Der Trost aus Gottes früheren Heilstaten, was Gott getan hat und tut an Israel, was Gott getan hat und tut an uns. Und dass Gottes Name ein Versprechen ist. Und wir haben es vorher schon gesungen und angebetet. Für uns ist Gottes Name in Jesu Name aufgehoben. Jesus, der Retter, auf Deutsch. Er ist unsere Rettung, unser Heiland in aller Not. Und er ist auch die Rettung für unsere Geschwister. Aber lasst uns auch das Unsere tun, um ihre Not zu lindern. Ich möchte schließen. Herr Jesus Christus, wir können nur staunen darüber, was du in der Geschichte deines Volkes getan hast. Heute kommen wir dankbar vor dir und erinnern uns daran, was du vor 25 Jahren gewirkt hast. Wir schreiben es nicht den politischen Mächten und Kräften zu, sondern wir schreiben es allein dir und deiner Gnade zu, dass wir in Deutschland eine friedliche Wiedervereinigung erleben durften. Wir bitten dich, gerade auch für die Geschwister in Nord- und in Südkorea, die darauf noch warten. Wenn es sein darf, schenke du auch dort Versöhnung aufeinander zugehen. Und wir legen vor dich unsere Geschwister im Nordirak und in Syrien. Du weißt, was sie durchmachen. Du siehst den Winter. Herr, eile ihnen zu helfen. Mach der Not ein Ende und gebrauche uns dabei. Wehre dem Morden und dem Hass gegen dein Volk und gegen deine Gemeinde. Und Herr, schenke du Versöhnung zwischen Israel und deiner Kirche. Lass uns wieder neue Brücken finden und wenn es sein darf, lass es über die messianischen Geschwister geschehen, dass wir wieder neu zueinander finden. Dass wir neu ins Gespräch kommen, neu gemeinsam dich anbeten als den Ewigen und Heiligen. Denn dir allein gebührt die Ehre, der Ruhm und die Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lassen Sie uns jetzt miteinander antworten auf das, was wir gerade gehört haben mit dem Lied. Lass uns das Ziel vor Augen bleiben. Das ist das Lied Nummer 204. Wir singen alle drei Strophen. Wir danken Ihnen ganz herzlich, Pfarrer Hollweger, dafür, dass Sie uns heute hineingenommen haben, auch in die Geschichte Israels, auch in die Leidens- und Verfolgungsgeschichte Israels, die eine so, so lange ist. Und wir sind sehr dankbar, dass wir mit unserem eigenen Sehnsuchtsschrei nach der Nähe Gottes, dass wir dort wirklich Gehör finden können bei ihm. Aber es gilt eben auch für unsere Geschwister in Israel, die messianischen Juden, die sicher auch heute noch manches zu erleiden haben, auch in unserem Land. Und wir wollen auch dafür beten, dass sie von Jesus gehört werden, dass sie Rettung erfahren und dass sie auch durch uns Hilfe bekommen, dass wir ihnen zur Seite stehen, dass wir sie unterstützen und dass wir für sie beten. Ich habe mich sehr gefreut, vielleicht in Klammern, als am Donnerstagabend Anatoli Oschumirski in der Herrenberger Stadthalle über Josef sprach. Und es ist schon etwas Besonderes, wenn ein Jude das Leben des Josef auf Christus deutet und wirklich diese ganze Freude auch aus ihm herausbricht, was Christus ihm bedeutet. Das ist ein großes Vorrecht, das hören zu dürfen und sehen zu dürfen, wie Gott da zu seinem Ziel kommt, auch mit seinem Volk. Vielen Dank für die Botschaft heute. Wir wollen das Opfer, das Sie nachher einlegen, sehr gern für die Arbeit der lebendigen Gemeinde, Christusbewegung, lebendige Gemeinde mitgeben. Vielen Dank für alles, was Sie einlegen werden. Ja, dann noch einige Abkündigungen. Wir laden wieder herzlich ein zum Mittwochkreis, zu diesem Bibelstudienkreis im Sonnenberg-Mutterhaus in der Sonnenbergstraße 23 in Aidlingen. Jetzt, wenn es auf die Winterzeit zugeht, beginnt dieser Kreis immer um 7:45, 19.45 Uhr bis 21.15 Uhr. Jetzt am kommenden Freitag, also am 14.11., lädt das Buchcafé Credo zu einem Winterkino ein. Und zwar in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde, und dieses Winterkino findet im Evangelischen Gemeindehaus statt. Ich habe mal geguckt, was es denn da für Filme gibt. Es sind 2 Filme hintereinander, 3 Stunden Film, also wenn Sie ein Filmgucker sind, kommen Sie voll auf Ihre Kosten. Mom's Night Out, was soll schon schief gehen? Ich habe gedacht, was ist das denn für ein Film? Also, es geht um eine gestresste Mutter, die gerade einen Ausgang hat mit ihren Freundinnen zusammen, und zu Hause geht alles Mögliche schief. Es ist wohl ein sehr spannender und sehr aufregender Film. Am Ende wartet eine wirklich wichtige Erkenntnis auf die jungen Mütter. Es ist vielleicht spannend für manche junge Mütter unter uns. Der zweite Film hat zum Vorbild das Leben des Josef. Er heißt Der Träumer und erzählt die biblische Geschichte von Josef und seinen Brüdern im Kontext des 21. Jahrhunderts. Ein sehr ermutigender und spannender Film. Wenn Sie Freude haben, herzliche Einladung dorthin. Am 16.11. nächsten Sonntag wird Pfarrer Dr. Hartmut Schmidt hier die Bibelstunde halten. Herzliche Einladung dazu. Am 23.11. ist dann ausnahmsweise keine Bibelstunde, da wir dann unseren Mutterhaustag hier feiern und viele Schwestern hier sein werden. Aber am ersten Advent sind Sie dann wieder herzlich eingeladen. Und wenn Sie es sich vormerken wollen, am dritten Advent findet hier die weihnachtliche Bibelstunde statt. Lassen Sie uns noch 2 Strophen singen von dem Lied Jesus Christus herrscht als König. Das ist die Nummer 28, die ersten 2 Strophen. Lied Nummer 28, die ersten 2 Strophen.